NDR Kultur à la carte.
Und dazu darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Jannik Wiechers. Dieser Tage am 8. Mai, da jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 80. Mal. Das Datum gilt ja gemeinhin als der Moment, in dem mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht vor den Alliierten die NS-Herrschaft und ein verheerender Krieg offiziell zu Ende ging. Und aus diesem Anlass haben wir einen der renommiertesten Kenner und Erforscher neuerer und neuester deutscher Geschichte eingeladen, den Historiker und Publizisten Norbert Frey. Er gehört zu den führenden Stimmen, wenn es um die Erforschung der NS-Zeit und deren Nachwirkungen in Deutschland geht. Herr Professor Frey, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Frey, wir sprechen vom 8. Mai 1945, so gemeinhin immer als dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Aber so wirklich korrekt ist das Datum in der Hinsicht ja nicht, oder? Wenn man sich vergegenwärtigt, dass in anderen Teilen der Welt die Kampfhandlungen ja noch weitergingen, im pazifischen Raum, die Atombombe war auch noch nicht geworfen in Japan. Also präziserweise Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa, davon muss man sprechen. Warum hat sich dieser 8. Mai eigentlich so etabliert?
Ja, Sie haben völlig recht. Es muss korrekt heißen, Kriegsende in Europa. Wobei auch das natürlich insoweit nicht ganz präzise ist, als das faktische Kriegsende im Westen ja schon Monate vorher war. Also Paris, da kapitulierten die Deutschen am 25. August 1944. Im Oktober war Aachen die erste besetzte deutsche Großstadt. Und im Süden Europas war es noch schneller gegangen. Rom war Anfang Juni 1944 die erste europäische Hauptstadt, aus der sich die Deutschen zurückgezogen hatten, weil eben die Amerikaner von Süden her vorgedrungen waren. Und trotzdem, das Datum 8. Mai 1945 hat natürlich seinen Sinn, weil es eben für die Gesamtkapitulation der Wehrmacht steht und damit für den Sieg der Alliierten über Hitler und das nationalsozialistische Deutschland. Es war also eine Epochenzäsur, auch wenn, wie Sie schon gesagt haben, der Zweite Weltkrieg mit diesem Tag noch nicht zu Ende gegangen war.
Rein technisch, genau genommen, gab es ja sogar zwei Kapitulationen, eine am 7. Mai und eine weitere dann am 9. Mai, einmal mit den West- und einmal mit den Ostmächten.
Wieder. Ja, das ist schon eigentlich ein Stück Politik, Politikgeschichte. In den frühen Morgenstunden des 7. Mai unterzeichnet Generaloberst Jodl im Hauptquartier der amerikanisch-britischen Expeditionstruppen, wie das hieß, im französischen Reims, den knappen Act of Military Surrender. Und dann nochmal 46 Stunden später, also das war schon eigentlich am 9. Mai, wiederholt Generalfeldmarschall Keitel diese Prozedur vor dem sowjetischen Oberkommando in Berlin, Karlshorst. Und wenn man so will, ist der 8. Mai 1945, 23.01 Uhr, eine pragmatische Festlegung für ein eigentlich epochenmachendes Ereignis. Also insofern dieser VE-Day, Victory in Europe Day, der dann in London, wie in Los Angeles, in Moskau und in New York überall gefeiert wird, der ist eine Festlegung.
Bevor wir gleich weitersprechen, Herr Frey, hören wir erstmal Musik. Sie haben sich wie alle unsere Gäste in dieser Sendung à la carte Musik gewünscht, mitgebracht und zwar sehr spezifisch programmatisch in Bezug auf unser heutiges Datum, 80 Jahre Kriegsende. Sämtliche Musiken haben irgendwie in irgendeiner Weise mit dem Jahr 1945 zu tun. Auch die erste Aufnahme, Denn alles Fleisch, es ist wie Gras, aus dem deutschen Requiem von Johannes Brahms. Willem Furtwängler leitet das Orchester der Stockholmer Konzertvereinigung und den Chor Musicaliska Selska Petkör in einer historischen Aufnahme, zwar aus dem Jahr 1948, aber es gibt eine besondere Geschichte von 1945, noch vor Ende des offiziellen Krieges. Welche denn?
Ja, und deswegen habe ich das deutsche Requiem ausgewählt. Das ist nämlich das Stück, jedenfalls den Quellen zufolge, das die Berliner Philharmoniker in ihrem letzten Konzert noch während des Krieges spielten. Das war am 16. April 1945 im Beethovensaal neben der Ruine der alten Philharmonie. Und als Reichsorchester durften oder mussten die Philharmoniker ja spielen, solange es irgend ging, mit Sondergenehmigung von Goebbels. Wobei mir jedenfalls nicht klar ist, wer damals dirigierte, denn der von Ihnen gerade genannte Wilhelm Furtwängler war es nicht. Der stand zwar auf Hitlers Gottbegnadetenliste, aber er hatte sich zum Ärger von Goebbels im Januar schon in die Schweiz abgesetzt. Und ich habe das Stück ausgewählt, weil es einerseits ein Beleg für den Versuch der nationalsozialistischen Führung ist, bis zuletzt so etwas wie Normalität vorzugaukeln mit diesem Konzert. Und andererseits, denke ich, deutet dieses Stück aber auch schon in eine bestimmte Richtung. Wir Deutsche trauern jetzt um uns selbst. Wir sind die Opfer. Wir gehen diesen Opfergang, der sich ja abzeichnet, bis zuletzt. Und am Tag der Aufführung beginnt dann auch wirklich die letzte Großoffensive der Roten Armee gegen die Reichshauptstadt. 8 Tage später ist Berlin eingeschlossen. Am 20. April erschießt sich Hitler. Am 1. Mai setzt Goebbels seinem und dem Leben seiner Familie ein Ende. Und am 2. Mai 1945 kapituliert Berlin.
Wir hören ein deutsches Requiem von Johannes Brahms daraus. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras.
Thank you.
Sie hören NDR Kultur à la carte und wir sprechen aus Anlass des Endes des Zweiten Weltkrieges mit dem Historiker und Publizisten Norbert Frey. Herr Frey, nach 12 Jahren NS-Terror, nach 6 Jahren verheerendem Krieg 1945, also die Kapitulation, wir haben es gehört. Ein Krieg, der vor allem ja über Europa unvorstellbares Leid und Zerstörung gebracht hat, verursacht eben durch die NS-Machthaber und ihre zahllosen Helfershelfer. Millionenfacher Mord in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern, zahllose Kriegsverbrechen der Wehrmacht, 60 Millionen Tote, Deportationen, Zwangsumsiedlung in weiten Teilen Europas. Und nach den Bombardements der Alliierten auf deutsche Städte eben als Reaktion auf all das, auf diesen Fanatismus, liegt auch Deutschland am Boden, physisch und man kann auch sagen ideologisch. Aus Ihrer Historikersicht, Herr Frey, wie hat die Mehrheit der Deutschen das Ende dieses Krieges, die bedingungslose Kapitulation erlebt?
Ja, ich würde sagen, es waren in jedem Fall sehr gemischte Gefühle. Natürlich gab es alle Formen psychischer Reaktion, zu denen Menschen in solchen Momenten großer Erschütterung fähig sind. Es gab Tränen der Erleichterung, wieder Enttäuschung. Es gab Freudentränen, dass man am Leben geblieben war. Es gab eine übermächtige Erschöpfung, ebenso wie Empfindungen einer großen inneren Leere und dass einem schlagartig bewusst wird, wie sinnlos eigentlich dieser Krieg gewesen ist. Aber es gab auch die Wut, die Verzweiflung, den Hass der ideologisch nach wie vor Verbohrten und Verblendeten. Und daneben stand dann wiederum die Dankbarkeit, die diejenigen empfanden, die plötzlich begriffen haben und dann auch bald das in diese Formel bringen sollten. Wir sind noch einmal davongekommen. Also neben solcher Vorsicht, neben existenzieller Verunsicherung, gab es dann aber auch blanke Furcht vor dem, was kommen würde, vor den Siegern, angesichts auch konkreter eigener Schuld oder Schuldgefühle. Und bei vielen Deutschen, die sich nicht als die ganz großen Täter sahen, dämmerte dann doch auch, dass sie ja nicht ganz unkorrumpiert, nicht ganz unschuldig durch die sogenannte große Zeit gekommen waren. Also Ahnungen von Mitschuld, für die sich dann aber sehr schnell auch Ausflüchte und Rechtfertigungen fanden. Also das ist dieses Mixtum Compositum an Gefühlen, das wir da sehen.
Und abgesehen von all diesen Ambivalenzen, die Sie schildern, stand natürlich vermutlich auch der ganz praktische Überlebenswille im Vordergrund. Wie ernähre ich meine Familie? Klar. Wo wohne ich? Wie wird es weitergehen?
Klar, also die Situation ist natürlich auch in dieser Hinsicht sehr unterschiedlich für die Menschen auf dem Land. Gut, da kommen jetzt zum Teil noch mehr Flüchtlinge, aber da ist das Ausmaß der Zerstörung ja bei weitem geringer als in den Großstädten. Also es ist keineswegs so, dass alle in diesem Kriegsende gleich gewesen wären. Und natürlich gibt es ja auch Hunderttausende, ich würde sogar sagen Millionen, die an diesem Tag Gefühle des Glücks und der Erlösung empfinden. Nämlich all diejenigen zumindest, die das Regime als seine Feinde betrachtet hatte. Das waren Deutsche, vor allem aber waren es nicht Deutsche. Man muss sich ja vorstellen, das Deutsche Reich ist damals voll von Millionen von Zwangsarbeitern. Und für all diese Menschen war nun die Zeit der Verfolgung, der Peinigung, der Ausbeutung zu Ende. Also die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die ausländischen Kriegsgefangenen oder die Überlebenden der Todesmärsche aus den Konzentrationslagern, die Sonderhäftlinge der Gestapo und natürlich war es eine Befreiung auch für die wenigen aktiven Gegner des Regimes, soweit sie nicht in letzter Stunde noch ermordet worden waren.
Und dann begann schon kurz nach der Kapitulation jener Prozess, mit dem Sie sich seit Jahrzehnten auch befassen, mit der Auseinandersetzung der eigenen Rolle des deutschen Volkes, der Schuld eben auch. Nach der Kapitulation mit der Befreiung, erst viel später auch als solche benannt oder eben der Niederlage, je nach Perspektive, begann die sogenannte Entnazifizierung, die die Alliierten auch mit großem Eifer ja betrieben haben. Am Anfang, unmittelbar nach Kriegsende, wenn wir uns erinnern, entließen die amerikanische, sowjetische und britische Militärregierung jeweils Hunderttausende Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, die anhand der damals verteilten Entnazifizierungsfragebögen als ja NSDAP-Mitglieder ausgemacht worden waren. In der frühen Bundesrepublik, Herr Frey, da habe es durchaus einen Wunsch nach Selbstentschuldung gegeben, attestieren Sie in Ihrem lesenswerten Buch Vergangenheitspolitik. War das ein wirklicher, ein altruistischer Impuls oder ein von außen auferlegter?
Nein, also diese Selbstentschuldigung das meint eigentlich, dass man gewissermaßen damit gegen diese alliierten Ansprüche auf Entnazifizierung, auf, wie man gesagt hat, politische Säuberung reagiert. Es gab ja natürlich unmittelbar im Sommer 1945 auch von Seiten der deutschen NS-Gegner Versuche einer politischen und moralischen Selbstreinigung des deutschen Volkes. Es gab diese kurzlebigen antifaschistischen Ausschüsse. Aber das alles waren ja Minderheiten. Die Mehrheit betrieb von Anfang an diese Form der Selbstentschuldung und Entschuldigung, nämlich qua Leugnung. Niemand wollte Nazi gewesen sein. Also diese totale Abweisung, irgendetwas mit diesem Regime zu tun gehabt zu haben. Wobei in einer mittelfristigen Perspektive das eine gar nicht so schlechte Funktion gehabt hat. Denn es war ja damit ausgedrückt, eine Pauschaldistanzierung von diesem Nationalsozialismus. Also man wollte ganz schlagartig mit dem, wofür man eben noch gestanden hat, nichts mehr zu tun haben. Und das ist natürlich im Blick auf die spätere Demokratiebildung auch ein Faktor.
Wir haben einen weiteren Titel. Wolfgang Döberlein spielt den Anfang der Marcia Funebre aus der Klaviersonate 27. April 1945 von Karl Amadeus Hartmann. Damit ist eine sehr bewegende Geschichte auch verbunden.
In der Tat, der Komponist Karl Amadeus Hartmann sieht im April 1945 vor seinem Haus vorbeiziehen ausgehungerte Häftlinge aus dem Konzentrationslager Dachau. Sie werden von bewaffneten SS-Leuten begleitet. Er steht hinter der Gardine und sieht das und schreibt daraufhin diese Sonate.
In der Kultur à la carte. Ich spreche mit Norbert Frey, Historiker, Publizist und Autor zahlreicher Bücher und Essays, vornehmlich zur NS-Zeit und ihren Nachwirkungen bis heute. Der Anlass für diese Sendung ist die Kapitulation der Deutschen am 8. Mai 1945, also ziemlich genau vor 80 Jahren. Herr Professor Frey, nach diesem Datum begann nicht nur der Wiederaufbau, sondern auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld, vielleicht zunächst zaghaft, vielleicht auch verdrängend, wir haben das eben besprochen. Mit der Aufarbeitung war ja schon relativ bald Schluss mit der offiziellen, denn schon Ende der 1940er Jahre, da gab es erste Amnestiegesetze selbst für schwerste Nazi-Verbrecher und Anfang der 1950er Jahre dann weitere, unter anderem von Bundeskanzler Konrad Adenauer vorangetrieben und von ihm stammt auch jenes legendäre Zitat: Es solle doch nun mal Schluss sein mit der ganzen Nazi-Riecherei, also mit diesem Stochern in der Vergangenheit. Herr Frey, gab es da möglicherweise dann doch eine tiefsitzende Sehnsucht der Deutschen, die Umstände für die Ursachen und den Ausgang dieses Krieges möglichst schnell zu vergessen?
Ja, natürlich gab es diesen Wunsch nach einem Schlussstrich unter das, was man damals die jüngste Vergangenheit nannte. Man kann sagen, dass die ersten Forderungen nach einem Schlussstrich tatsächlich auch in den Quellen schon Ende 1945 zu finden sind. Und seitdem ist diese Forderung ja nie mehr verschwunden. Aber was Sie jetzt gerade über Adenauer und die frühen 50er Jahre gesagt haben, hat natürlich eine wichtige Vorgeschichte. Und das liegt davor, die Phase der Entnazifizierung, der Internierung, dann der alliierten Prozesse, der Nürnberger Prozesse, Zehntausende von Militärgerichtsverfahren der alliierten Militärjustiz. Also das alles liegt davor und darauf bezieht sich natürlich auch vielfach dieses Schlussstrichdenken und das Herbeiwünschen. Mit anderen Worten, es gibt eine Phase, in der es erstmal in eine andere Richtung geht. Die ist unvollständig, die hat Fehler und Mängel, aber sie zeigt doch, dass diesem Unrecht des Nationalsozialismus der Prozess gemacht wird, dass Strafen ausgesprochen werden, dass gesühnt werden muss. Und insoweit ist dann die, wenn Sie so wollen, gesamtgesellschaftliche Erwartung mit Beginn dieser neuen Bundesregierung 1949, dass es so etwas gibt wie einen Schlussstrich unter die Entnazifizierungsphase. Und insoweit diese Straffreiheitsgesetze, diese Amnestiegesetze, auf die Sie hingewiesen haben, schon fast alle diese Maßnahmen finden die einstimmige Zustimmung des Bundestages von links bis rechts. Das ist eine gesellschaftliche Erwartungshaltung und diesem Druck geben die Parteien, eben auch die demokratischen großen Parteien, dem geben die nach. Die Bewältigung der frühen NS-Bewältigung. Man will die Folgen der Entnazifizierung, der politischen Säuberung, soweit es geht, rückgängig machen. Das nenne ich Vergangenheitspolitik.
Diese Rückabwicklung der Entnazifizierung, wenn wir das mal so lapidar so nennen, ja, die brachte Phänomene mit sich, dass schon ziemlich bald in den 50er Jahren in fast allen relevanten gesellschaftlichen Sphären, betrachten wir Militär, Universitäten, Schulen, Polizei, Justiz, Gesundheitswesen, Wissenschaft, Kunst, Kultur, überall schon wieder einst aktive Nationalsozialisten weiterwirken, mitwirken. Inwiefern gab es denn da nach 1945, nach diesen ersten Entnazifizierungsversuchen, personelle und institutionelle Kontinuitäten der NS-Zeit?
Man kann es vielleicht so sagen, die Funktionseliten der NS-Zeit waren auch die Funktionseliten der Adenauer-Zeit, kommen wieder in Amt und Funktion. Übrigens im Bereich der Politik eher später und verzögert. Wenn Sie daran denken, die erste Garde nach 1949, das sind im Zweifelsfall Weimarer Demokraten, Schumacher, Adenauer, Heuss, gerade keine Menschen, die belastet sind, sondern im Gegenteil, die waren ja also wirkliche Antinazis. Und trotzdem müssen sie sich natürlich und sind sie bereit, in ihren Parteien und dann auch in der Bundesregierung im Laufe der Jahre immer mehr eben auch diese Funktionseliten aus der NS-Zeit sozusagen auch in die Politik zu holen. Das heißt, das zweite Kabinett Adenauer, um das sozusagen, umfasst mehr politisch Belastete als das erste, eine Form der Renazifizierung, die da stattfindet. Aber bei allem, was man da aus heutiger Sicht und auch zum Teil schon damals als empörend empfunden hat, wir haben es hier mit einem gewaltigen Anpassungsprozess dieser Funktionseliten zu tun, der dann am Ende auch die Frage überhaupt beantworten lässt, warum diese Demokratie vergleichsweise rasch dann doch funktioniert hat. Die sind eben bereit, sich anzupassen, sich einzufügen, ob schon aus tief innerstem Herzen oder nur sozusagen oberflächlich. Das spielt für das Funktionieren in der Demokratie erstmal keine so große Rolle. Und das ist der Ausgangspunkt für die gelungene Transformation der Volksgenossen der NS-Zeit in die Bürger der Bundesrepublik.
Unsere nächste Musik, um was es sich dabei handelt, das sage ich jetzt mal nicht. Das macht die Aufnahme nämlich quasi selbst.
Hier ist das Helmut Zacharias Quartett. Sie hören die Uraufführung der ersten deutschen Komposition im Bebop-Stil von Helmut Zacharias. Den Helmis Bebop Number One.
Professor Frei, wir haben eben bereits über die schleppende Aufarbeitung der Rolle der Deutschen in der unmittelbaren Nachkriegszeit gesprochen oder über die große Ambivalenz, die dort auch vorherrschte. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte deutlich verändert. Dieser ganze Erinnerungs- und Aufarbeitungsprozess verlief in Phasen. Sie haben dazu unter anderem ein Buch geschrieben, 1945 und wir heißt es. Wann begann denn eine ernsthafte Auseinandersetzung der Deutschen mit der NS-Vergangenheit?
Da würde ich sagen, es gibt auch schon in diesen vergangenheitspolitisch so fürchterlichen 50er Jahren doch eine kritische Minderheit, die dagegen hält. Ja, also das sind zum Beispiel die Leute der Frankfurter Schule, Theodor Adorno, Horkheimer. Und gegen Ende des Jahrzehnts kommt dann auch die sogenannte skeptische Generation ins Spiel. Das sind die um 1930 Geborenen, die relativ schnell bereit sind, ihre Hitler- und HJ-Sozialisation hinter sich zu lassen und sich für diese Demokratie zu engagieren, kritisch zu sein. Und die betreten dann gewissermaßen auch die Diskursbühne. Und Mitte der 60er Jahre kommt eine Studentengeneration der um 1945 Geborenen hinzu. Man wird sie später die 68er nennen. Die werden ja, wenn sie so wollen, politisiert, eben auch durch dieses Beschweigen der Vergangenheit in den 50er Jahren in den Familien. Und die eben fragen dann auch in den Universitäten als junge Menschen, was haben denn eigentlich unsere Professoren im Dritten Reich gemacht? Es geht dann in die Protestbewegung von 68 über. Auf dem Höhepunkt des Protests interessiert diese NS-Vergangenheit diese jungen Menschen dann schon sehr viel weniger, bald schon gar nicht mehr. Und es dauert nochmal wieder bis in die späten 70er Jahre, wo sich doch viele dieser 68er und sich jetzt auch 68er Nennenden anfängt für die NS-Zeit aktiv zu interessieren, zu forschen, Geschichtswerkstätten zu gründen. Grabe, wo du stehst, heißt es dann. Alltagsgeschichte, Regionalgeschichte der NS-Zeit wird dann auch nochmal kräftig angestoßen durch die ganz wichtige Fernsehserie, amerikanische Serie Holocaust, die 1979 ausgestrahlt wird. Bis dahin gab es für das, was die Nationalsozialisten als Zivilisationsbruch begangen hatten, kein Wort jenseits der Sprache der Täter. Das hieß Endlösung, Judenvernichtung, solche Begriffe. Und das verändert die öffentliche Debatte ganz grundlegend.
Wie sehr auch Sprache und das sich beschäftigen, das Denken auch sich dann verändern in dem Vokabular, macht sich auch noch mal etwas später deutlich. Am 8. Mai 1985 in der berühmt gewordenen Rede von dem damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wo er das erste Mal offiziell von einem Tag der Befreiung spricht. Warum hat das so lange gedauert, bis das so anders benannt wurde?
So hat sich's eingebürgert, es zu wissen und zu wahrzunehmen. Richard von Weizsäcker am 8. Mai 85 als derjenige, der vom Tag der Befreiung spricht. Richtig ist aber, dass 1975, also 10 Jahre zuvor, der damalige Bundespräsident Walter Scheel immerhin auch schon von der Befreiung der Deutschen am 8. Mai gesprochen hat. Und genauso richtig ist, dass in der DDR immer schon vom Tag der Befreiung, von der Befreiung durch die Rote Armee die Rede gewesen ist. Aber es ist ja andererseits natürlich trotzdem richtig zu sagen, dass der konservative Richard von Weizsäcker das in dieser Weise durchdekliniert, was der 8. Mai 1945 gewesen ist. Das war etwas Wichtiges, was Neues, das war eine Zäsur.
Wie ging das dann weiter? Sie hatten ja schon die etwas andere Erinnerungskultur auch in der DDR genannt. Dann gab es den Fall der Mauer und in den 90er Jahren auch nochmal große Debatten, die Wehrmachtsausstellung, die sehr stark polarisierte. Inwiefern hat das der Erinnerung oder der Aufarbeitung der NS-Zeit auch noch einmal eine neue Wendung gegeben?
Sie haben völlig recht. Das, was die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in der Bundesrepublik, in der alten, wie auch dann seit 1990 in der größer gewordenen Bundesrepublik ausmacht, ist, dass sie eigentlich immer wieder in neuen Anläufen erfolgt. Und in den 60er, 70er Jahren geschieht das eben auch noch in den 80ern, über die personellen Skandale vor allem, ja, die immer wieder dann zur Auseinandersetzung aufrufen, um einzelne Figuren, deren Vergangenheit plötzlich sichtbar wird und abgestritten wird und dann doch zugegeben werden muss. All diese Etappen sind wichtig für eine lebendige Auseinandersetzung, für eine nach vorne gehende Auseinandersetzung. Und Sie haben die Wehrmachtausstellung genannt. Auch die ist insofern ein wichtiger Schritt nach vorne, als dieses in der Nachkriegszeit rekonstruierte, wohlgemerkt rekonstruierte Bild einer angeblich unschuldigen, einer angeblich sauber gebliebenen Wehrmacht, die ordentlich gekämpft habe und nichts mit den Verbrechen der SS zu tun habe, dass dieses Bild korrigiert wird. Es bedarf dann weiterer Jahrzehnte, bis endlich die historische Wahrheit, die historische Klarheit hergestellt wird.
Unter der Leitung von Leonard Bernstein spielt das New York Philharmonic Orchestra den zweiten Satz, das Scherzo, aus der Sinfonie Nummer 2 in C-Dur von Robert Schumann. Thank you. Historiker und Publizist Norbert Frei. Er ist heute mein Gast hier bei NDR Kultur à la carte. Herr Frey, im Januar, da haben Sie ein neues Buch herausgebracht. Einreden heißt es, zur Zeitgeschichte und Zeitgenossenschaft. Es handelt sich um eine Sammlung von 40 Kolumnen, die Sie zwischen 2016 und 2024 für die Süddeutsche Zeitung herausgebracht haben. Sie reagieren in diesen Texten einerseits auf aktuelle zeitgeschichtliche Ereignisse und andererseits identifizieren Sie auch geschichtliche Kontinuitäten und analysieren, wie sich politische Kultur wandelt. Neben dem nationalsozialistischen Erbe in Deutschland, so ein Kapitel, behandeln Sie in dem Essayband unter anderem auch den weltweiten Rechtspopulismus und eine fortschreitende globale Demokratieverachtung. In Bezug auf das Ende des Zweiten Weltkriegs, Herr Frey, die Lehren, die sich daraus ergeben und die, wie wir gehört haben, über Strecken ja hart erfochten und auch noch nicht vorbei sind. Inwiefern erlebt auch das Kriegsende 45 in Deutschland aktuell möglicherweise eine Umdeutung?
Naja, die historischen Fakten bleiben. Die Tatsache, dass die Rote Armee einen entscheidenden Beitrag geleistet hat, dass der Nationalsozialismus bezwungen werden konnte. Übrigens vor allem eben auch Ukrainer und Weißrussen in der Roten Armee. Aber wir schauen natürlich heute anders auf etwa die Erzählung vom großen Vaterländischen Krieg und eben auch dieser erbarmungslosen Instrumentalisierung dieses Sieges in Russland bis heute. Und wir müssen diese Verdrehung, diese geradezu groteske Drehung von historischen Fakten und Zusammenhängen zur Kenntnis nehmen, die Putin seit Beginn seines Angriffskrieges gegen die Ukraine macht, etwa wenn er von der Notwendigkeit der Entnazifizierung dort spricht. Das sind ja Belege dafür, dass er sich einerseits an historischen Gegebenheiten orientiert und diese umdeutet für seine heutigen aggressiven Zwecke. Und insofern sind wir in einer Situation, in der dieses Kriegsende auch nochmal einen anderen Stellenwert bekommt, etwa auch vor dem Hintergrund der Frage, wie begeht man dieses Kriegsende? Also 1995 und 2005 noch mehr sind die Führer der westlichen Welt auch nach Moskau gegangen, um sozusagen das Ende des Zweiten Weltkrieges dort am 9. Mai zu gedenken. Das ist heute angesichts der Situation völlig undenkbar.
Und die Gefahr kommt auch aus dem Inneren, wenn wir die Forderung zum Beispiel der AfD betrachten.
Ja, die sogenannte erinnerungspolitische Wende, die da gefordert worden ist von dem Herrn aus Thüringen, das ist in der Tat, ich möchte fast sagen, ein zentraler Angriff auf das, was als Erinnerungskultur benannt worden ist, was sich bezieht auf das, was Teil der deutschen politisch-kulturellen Identität im Laufe der Jahrzehnte geworden ist, nämlich, dass man sich mit dieser Vergangenheit auseinandersetzt, dass man sich kritisch zu ihr verhält, dass man darüber auch das Wissen in die nächsten Generationen weitergibt. Und dem will die AfD natürlich jetzt entgegenwirken. Sie bewirtschaftet dieses Ressentiment, das es immer in kleinen Teilen der Gesellschaft gegeben hat, gegen dieses endlose Gerede, wie es dann heißt, über die Vergangenheit. Das nimmt man auf und schlägt daraus politisch Kapital.
Sie haben neulich in einem Interview mit dem Zeitmagazin Geschichte sinngemäß gesagt, Sie seien skeptisch, dass die Deutschen so etwas wie Erinnerungs- und Aufarbeitungsweltmeister seien. Also man dürfe sich mit anderen Worten nicht darauf ausruhen, man habe alles verstanden und damit sei es jetzt getan.
Ja.
Bei allem, was Sie jetzt erwähnen, wie wichtig oder umso wichtiger vermutlich ist es doch, die Erinnerung und das Aufarbeiten in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten.
Wichtig ist, sich auch klarzumachen, dass es nie eine Entwicklung vom Dunkel ins Licht gegeben hat, ohne Rückschläge und ohne Gegenargumente und Gegenreaktionen. Und wenn wir das erstmal zur Kenntnis nehmen, dass es immer auch Einwände gegen die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gegeben hat, dann wissen wir, die Situation jetzt ist zwar ernst, aber sie ist nicht hoffnungslos und sie ist vor allem nicht neu. In diesem Sinne, diejenigen, und Gott sei Dank ist es ja immer noch die große Mehrheit, die weiterhin zu diesen Werten der selbstkritischen Auseinandersetzung mit Vergangenheit steht, die kann man mit solchen Hinweisen, glaube ich, auch bestärken, dass das weitergehen kann, auch gegen solche Einwände. Aber was wichtig ist, ist eben, dass tatsächlich die wenn Sie so wollen, Generationenfolge hier nicht abreißt, dass also dieses Wissen weitergegeben wird, dass die Erkenntnisse weitergegeben werden, dass historische Bildung weitergegeben wird, dass die Menschen weiterhin befähigt werden, historische Urteilskraft zu entwickeln.
Wofür nicht zwangsläufig notwendig ist, dass auch noch Zeitzeugen leben,
nein,
oder?
Das ist etwas, was wir uns eingestehen müssen. Das geht jetzt zu Ende. Aber alles ist ja da. Die Quellen, die Tagebücher, die Bücher, die Filme, die Aussagen, die Videos der Überlebenden. Also mit anderen Worten, es besteht kein Mangel an dem, was es möglich macht für jeden Einzelnen, sich immer wieder neu mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und wir müssen uns dem Faktum stellen, dass es heute auch, glaube ich, angesichts der sozialen, medialen Verwahrlosung, wie ich es mal nennen würde, unglaublich viel schwieriger ist, sozusagen konzentrierte Aufmerksamkeit für wirklich ernste und komplizierte Zusammenhänge zu erreichen und insbesondere eben auch für historisches Wissen. Und vor diesem Hintergrund ist diese Aufgabe anspruchsvoller geworden, aber sie ist nicht unlösbar, glaube ich. Und es ist immer wieder, also das habe ich auch selbst in der Lehre natürlich so gesehen, auch bei den jungen Menschen, die meinen, na, eigentlich wissen wir das alles schon aus der Schule und Holocaust, ja, das kennen wir. Aber wenn man dann mit konkreten Dokumenten arbeitet, mit konkreten Quellen und mit Details und nicht mit sozusagen pauschalen Meinungen nur, dann glaube ich, kann man heute jeden denkenden und sensiblen Menschen immer noch auch für diese Themen affizieren und interessieren. Und das ist etwas, worum es gehen muss.
Mit dieser ja, hoffnungsvollen Perspektive gehen wir in unsere letzte Musik dieser Sendung. Wir hören Dietrich Fischer-Dieskau und das London Symphony Orchestra mit After the Blast of Lightning aus dem War Requiem von Benjamin Britten. Und am Pult steht der Komponist selbst in dieser Aufnahme.
Of time have rolled and ceased, and by the bronze west, long retreat is life renew these bodies of truth, all death will he annul, all tears assuage, fill the void veins of life again with youth, and wash with an immortal water. Quite age, he said, not so. My head hangs weighed with snow. And when I hark to the earth, shall not be glorified.
Sie hören NDR Kultur à la carte. Unser Thema heute ist das Kriegsende in Europa vor 80 Jahren. Zu Gast der Historiker Norbert Frey. Herr Frey, wie stehen Sie eigentlich zu der Forderung, den 8. Mai, dieser solle zu einem bundesweiten Gedenktag oder ja Feiertag erklärt werden? Ist so etwas nötig?
Naja, Gedenktag ist natürlich nicht dasselbe wie Feiertag. Letzteren können wir uns, jedenfalls sagen uns das die Ökonomen, angesichts unserer vielen Urlaubstage nicht noch zusätzlich leisten. Aber das Gedenken, das findet ja statt. Und ob das jetzt ein offizieller Gedenktag ist oder nicht, ich weiß gar nicht, was der Unterschied ist. Aber ein Gedenktag ist es in jedem Fall, auch in diesem Jahr. Und wenn man den 8. Mai würdigt und im Bewusstsein hält, was ich für wichtig halte, dann ist ja auch noch ein zweiter Tag im Mai wichtig. Und auch den würde ich mir wünschen, dass er sehr im Gedächtnis bleibt, nämlich der 23. Mai, also der Tag der Verkündung des Grundgesetzes. Also wir haben eben 45 und wir haben 1949. Die Deutschen haben am 23. Mai eine zweite Chance für die Demokratie und die haben sie, ich meine, alles in allem doch in dem letzten Dreivierteljahrhundert gut genutzt. Und das ist etwas, was es auch immer wieder ins Bewusstsein zu rufen gilt. Also beide Tage sind wichtig.
Sie nehmen mir ein bisschen die Luft aus den Segeln, was meine letzte Frage an Sie angeht. Wenn Sie nach all Ihrer Beschäftigung mit 80 Jahren Nachkriegsgeschichte zurückblicken auf diese Epoche, gibt es da eine Entwicklung, die Sie besonders positiv stimmt, bei allem auch Negativen, was da mit zusammenhängt?
Naja, ich denke, bei aller Gefährdung, die unsere Demokratie von rechts gegenwärtig erlebt, es haben im letzten Jahr und Anfang dieses Jahres Hunderttausende für unsere Demokratie demonstriert, sind auf die Straße gegangen gegen die AfD. Und es ist eben doch in diesen 80 Jahren seit Kriegsende ein Bürgerbewusstsein herangewachsen, das man sich wahrscheinlich am 8. Mai 1945 selbst als größter Optimist so nicht erträumen konnte. Und dass wir dann noch diese vielen Jahrzehnte in Frieden und Freiheit leben konnten, im Westen früher und im Osten Deutschlands aber dann auch. Das ist etwas, was eben auch zu diesem Gedenken des 8. Mai 1945 gehört.
Hoffen wir, dass wir auch weiterhin in dieser Sicherheit und ja, in dieser Erkenntnisreichheit weiterleben werden.
Ja, das ist zu hoffen.
Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch, Norbert Frey.
Gerne.
Das war NDR Kultur à la carte. Am Mikrofon sagt Tschüss für heute. Jannik Wiechers.